Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bundesnachrichtendienst. Regionale und globale Konflikte scheinen größer zu werden. Viele fragen sich, wem sie vertrauen können, welche Informationen noch verlässlich sind. Mit weit über 6000 Mitarbeitern und im internationalen Verbund schaffen wir verlässliche Grundlagen für die Entscheidungen der Bundesregierung. Integer und loyal den Menschen verpflichtet, sammeln wir Informationen über das Ausland, um Deutschland und seine Interessen zu schützen. Wir sind der Bundesnachrichtendienst.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Heute ganz aktuell zum Digitaltag. Heute ist es nämlich ein ganz tagesaktueller Podcast, der natürlich auch, wenn Sie den später hören, in den Wochen danach noch funktioniert. Aber an diesem Freitag, und der Digitech Podcast ist ja immer freitags neu, findet der erste virtuelle Aktionstag für digitale Teilhabe statt, mit mehr als 1000 Online-Formaten. Und der Alexander Armbruster und ich, mein Name ist Carsten Knob, uns kennen Sie ja schon, beide FAZ-Redakteure, beide Stammbelegschaft im Digitech-Podcast, freuen uns sehr, dass wir zu dem Anlass Digitaltag Bitkom-Präsident Achim Berg am Mikrofon haben. Hallo, Herr Berg.
Hallo, Herr Knob. Hallo, Herr Armbruster.
So, ich habe ja schon gesagt, mehr als 1000 Online-Formate zu diesem Digitaltag. Wollen Sie uns ganz kurz mal beschreiben und den Hörerinnen und Hörern, worum es dabei überhaupt geht?
Ja, sehr gerne. Ich fange mal vielleicht ein bisschen früher an. Also wir haben seit einigen Jahren die Diskussion dieser digitalen Teilhabe und dieses digitalen Grabens. Es gibt eine ganze Reihe, die sehr fasziniert von digitalen Themen sind, sie auch die zunutze machen. Aber, und das ist das große Thema, im Moment sind, und das sagen neueste Umfragen, ungefähr 25% der Bevölkerung, die die Digitalisierung als Gefahr sehen und vor allen Dingen auch eine gewisse Berührungsängste haben. Und das kann man nicht einfach ignorieren. Man kann nicht sagen, mein Gott, dann haben die halt Pech gehabt, weil wir haben einen massiven digitalen Graben. Die Corona-Krise zeigt es noch deutlicher, wie wichtig das ist. Und um auch wirklich die positiven Seiten der Digitalisierung der breiten Bevölkerung, wirklich der breiten Bevölkerung nahezubringen, haben wir diesen Digitaltag mit vielen, vielen, vielen Partnerverbänden ins Leben gerufen. Was wir gemacht haben ist, wir sind nicht hingegangen und haben gesagt, wir machen eine Riesenveranstaltung in Berlin, laden die ganze Politik ein und die Presse kommt und wir machen was ganz Großes, sondern wir haben von Anfang an gesagt, wir gehen in die Fläche. Und das haben wir gemacht, indem wir mit den ganzen Partnerverbänden, und da kann ich eine ganze Reihe nennen, das ist die Arbeiterwohlfahrt, das ist der BDI, das ist der Bundeselternrat, der Deutsche Olympische Sportbund, der Städtetag, die Diakonie, die Landfrauen und so weiter. Also ganz, ganz breit und bewusst auch nicht unbedingt nur in die Industrie gegangen, sondern sehr weit, und haben dann circa 1400 Aktivitäten ins Leben gerufen und durch Corona natürlich alle digital, was jetzt bei dem Digitaltag einen gewissen Charme nicht entbehrt. Auf der einen Seite muss ein Digitaltag digital sein, auf der anderen Seite wollen wir genau die erreichen, die nicht digital sind. Und von daher haben wir uns überlegt, wie geht das eigentlich? Und haben zum Beispiel auch Telefonangebote.
Wo man sich ganz analog noch einwählen kann.
Ja, genau, richtig. Mhm. Weil das ist ja die Ironie der Sache. Der Digitaltag wird von denen genutzt, die eh schon digital sind. Aber jetzt, das haben wir auch so versucht, auch wirklich auch vor Ort Veranstaltungen, um halt alle einzubinden.
Ja, das ist also, wenn man mal so durch das Programm blättert, da gibt's ja sowas wie interaktive Diskussionsrunde zur digitalen Transformation, mehr Demokratie wagen, Einführung und neueste Forschungsansätze der E-Partizipation, also eben an jener Demokratie. Dann gibt es ein Webinar zur Verwaltung, wie Verwaltung durch Digitalisierung resilient werden kann, eine Live-Session zum Thema Datensicherheit at home, IT-Sicherheit für Laien. Man guckt sich nochmal ganz genau die Corona-Warn-App an. Um solche Dinge geht's. Ne? Hätten Sie selber einen persönlichen Favoriten, der Sie am meisten interessiert?
Ja, na klar. Also ich bin natürlich an so Themen wie zum Beispiel die Hacker kommen nach Sachsen. Das ist so ein Live-Hacking von der Sächsischen Volkshochschule. Das find ich total spannend. In Bielefeld ist auch ein Hackathon. Auch das sind natürlich Themen, die mich persönlich sehr interessieren. Was ich allerdings auch spannend finde, ist, und das ist die breite Akzeptanz. Wir haben ganz breit, auch von Frank-Walter Steinmeier, der es eröffnet hat, mit dem ich heute Morgen eine Videokonferenz hatte, was auch mal sehr spannend war, aber selbst in 14 Bundesländern, also Malu Dreyer, Markus Söder, Michael Kretschmer und sowas, die sind alle involviert, auch eine ganze Reihe Minister, die sich heute auch wirklich auf den Weg machen und versuchen, das Thema anzugehen. Das finde ich eigentlich super spannend. Und das ist die Breite interessiert mich. Aber wie gesagt, diese Hacking-Events, da werde ich mal mit Sicherheit
später anschauen. Das wäre Ihr Favorit. So, jetzt ist ja das Problem, dass das leider alles nötig ist, was Sie da machen, weil in einer anderen Mitteilung des Bitkom ist heute nachzulesen, dass 6 von 10 Deutschen den Begriff Blockchain noch nie gehört haben. Und bei Quantencomputern sieht es jetzt also auch nicht wahnsinnig viel besser aus. Alex, erstaunt dich das, dass es in Deutschland tatsächlich immer noch so eine große Unwissenheit zu diesen wirklich wichtigen Termini der Digitalisierung der Zukunft gibt?
Ja und nein. Einerseits vielleicht vorab gesagt mal, glaube ich, dass diese Ergebnisse für Deutschland aus meiner Einschätzung schon repräsentativ sind, dass sie aber auch für die Welt insgesamt durchaus nicht weniger taugen. Ich glaube nicht, dass es viele andere Länder gibt, in denen es da dramatische Unterschiede gibt. Und weil ich sagte ja und nein, ich glaube, und das ist das, was ich auch bedauerlich finde, ich glaube, dass tatsächlich viele die Begriffe einfach noch nicht gehört haben und damit gar nichts anfangen können, was sie eigentlich müssten, weil, und ich will jetzt nicht nur unsere Zeitung loben und unsere Kanäle, aber wir da ja wirklich sehr häufig drüber berichten und auch klar gemacht haben, glaube ich, sehr ausdrücklich, wie wichtig das ist und in wie viele Bereiche das reindringt und wo dieser, die Grenze dieser Forschung momentan gerade, dass sie im Prinzip keine Industrie außen vor lässt, weil ja dann sozusagen Blockchain einerseits, Quantencomputing andererseits, also immer schnellere Prozessoren zu haben, die wiederum ermöglichen, immer größere Daten noch schneller zu verarbeiten. Das wiederum ermöglicht, Algorithmen der künstlichen Intelligenz noch besser zu machen, die ja weiterhin sehr stark danach funktionieren, sozusagen möglichst viel Daten mit möglichst viel Rechenpower zu bearbeiten. Was wiederum dazu führt, dass es in allen Branchen, in denen diese Technologien angewendet werden, es dann Fortschritte geben kann. Also das, glaube ich, das hätte man mitbekommen haben sollen. Und das finde ich bedauerlich, dass es noch so wenig geschehen ist. Andererseits glaube ich aber auch, und das ist darf man auch nicht unterschätzen, diese Dinge wirklich zu verstehen, ist nicht trivial. Und damit verstehen meine ich jetzt wirklich auf einem Gebiet, was mehr ist als eine Aussage, ja, ich weiß, dass es wichtig ist, ich weiß, dass im Digitalisierung wichtig ist. Ein Informatikstudium oder auch ein Grundstudium ist nicht trivial. Es ist, ich meine es jetzt auch nicht abwertend, aber es ist was anderes als viele geisteswissenschaftliche Richtungen. Es erfordert ein sehr hohes mathematisches Verständnis, in Quantencomputing dann auch ein hohes physikalisches Verständnis, Programmierleistungen. Und da gibt es natürlich sehr viele Angebote mittlerweile auch für Schüler, für Kinder, die im Vorschulalter sind und dann auch für Studenten oder für Berufstätige, die das nebenbei machen können. Aber es erfordert einfach sehr viel Zeit und viele Menschen, die berufstätig sind zum Beispiel, die haben auch vermutlich diese Zeit gar nicht, sich da so einfach adäquat einzuarbeiten.
Anna-Lena Rosenfeld ist eine Bitkom-Kollegin, weiß ich gar nicht, Digitaltag-Projektleiterin. Herr Berg arbeitet, Frau Rosenfeld, für die Bitkom. Ich will jetzt auch nicht für den Bitkom, ich will jetzt gar nichts
falsches. Nein, die arbeitet auch für den Bitkom.
Okay, gut. Von der gibt es heute ein Zitat, es passt dazu ganz gut. Unsere Studie zeigt, dass Digitalisierung dann am verständlichsten ist, wenn die Menschen damit konkrete Anwendungen verbinden, sich ein eigenes Bild machen und einen persönlichen Bezug herstellen können. Und genau das ist bei Quantencomputing und Blockchain wahrscheinlich noch zu wenig der Fall, Herr Berg. Das ist einfach alles noch zu abstrakt.
Ja, wenn man sich anschaut, was die Industrie wirklich einsetzt, Blockchain ist gerade mal 6% der Unternehmen setzen Blockchain ein, hat sich in den letzten Jahren übrigens null verändert, seit 3 Jahren identisch. Aber das Thema künstliche Intelligenz, und da komme ich zu dem Zitat, was Sie gerade genannt haben, künstliche Intelligenz springt in den letzten Jahren von 11 auf 28% aller Unternehmen beschäftigen sich damit. Wenn Sie jetzt in Ihrem Auto sitzen und Navigationsziel eingeben, dann verwenden Sie künstliche Intelligenz im Leben. Wenn Sie mit Siri oder mit was weiß ich was, mit den typischen kleinen Helferlein auf dem Handy agieren, dann nutzen Sie künstliche Intelligenz. Wenn man es übersetzt, ist es für die Leute sehr viel transparenter. Künstliche Intelligenz alleine, da können die Leute sich wenig vorstellen. Und vor allen Dingen ist das Wort Intelligenz bei künstlicher Intelligenz ja völlig falsch. Das ist ja reines Machine Learning. Wir reden ja von schwacher KI. Und das zu treiben. Aber übrigens, das Thema künstliche Intelligenz, geh mal von Quantencomputer mal weg, das ist ja nur ein Tool, um es zu verbessern. Aber das ist doch die wichtigste Zukunftstechnologie, die wir überhaupt haben. Das ist doch das, wo Deutschland massiv investieren muss und vor allen Dingen auch richtig investieren muss. Das ist doch genau die Zukunft.
Ha, ja, aber naja, ja, stimmt. Aber gut, dann werden wir jetzt mal ein bisschen politischer, Herr Berg. Das, was Deutschland da macht, ist ja, es gibt ja eine Strategie dazu, aber dann liest man auch immer schnell, was es da alles für hehre Ziele gibt. Aber wenn ich diese Zahlen, die da im Raum stehen, vergleiche, was mit China und Amerika in diese KI-Projekte fließt, dann sehen wir da in Deutschland und auch in Europa immer noch ganz schön alt aus.
Ja, und ich glaube, da sollte man nicht nur Richtung Politik schauen. Ich würde Richtung Politik und Richtung Industrie schauen. Wenn wir bei der Politik beginnen, ungefähr 40 Milliarden investieren Bund, Land und die EU in Deutschland pro Jahr in die Förderung von Forschung und Entwicklung. Also ein kleines Thema. Aber was wir falsch machen bei dem Thema KI, wir müssen die Mittel konzentrieren. Was wir versuchen ist, wir versuchen immer hinzugehen und gerade bei der KI-Forschung so jedem Bundesland und jeder Stadt und jeder Universität es recht zu machen und irgendwo zu investieren. Also wir müssen hingehen, müssen uns auf die Region, auf die wirklichen Hotspots konzentrieren. Und der zweite Punkt, das hatte ich auch schon mehrfach im Kanzleramt gesagt, ist, dass wir haben bestimmte Themen, wo wir richtig gut sind bei der KI. Also zum Beispiel bei KI-gestützte Gesundheitsversorgung oder auch beim autonomen intermodalen Fahren oder Mobilität, wo wir richtig klasse sind. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Diesen Riesensee von KI komplett zu bespielen, das schaffen wir gar nicht. Da haben wir gar nicht die Mittel zu und auch nicht die Kapazitäten.
Aber warum, wenn ich das kurz einfügen darf, warum klappt es denn dann nicht? Das ist ja sozusagen auch keine so schwere Erkenntnis. Wenn jetzt die Bundesregierung sieht, dass sie in ihrem Programm eine bestimmte Anzahl an Lehrstühlen eingeplant hat, die sie besetzen möchte, aber sie kriegt es einfach nicht hin, diese Lehrstühle zu besetzen, weil es halt einfach dauert und weil sie halt trotzdem nicht die Top-Forscher abwerben kann. Warum, also wenn man das versteht, man muss es konzentrierter machen, warum macht man es eben dann doch in der Praxis anders und definiert dann eine ganze Reihe von Machine Learning-Zentren oder KI-Kompetenzzentren, die dann doch breiter verteilt sind? Da muss man dann nicht viel stärker auch mal hingehen und mal sagen, ja, ich weiß, Föderalismus, das ist eine wichtige Sache. Die Bundesländer stellen natürlich auch die Universitäten dann selbst die Professoren ein. Aber es ist halt, wenn man es konzentrieren muss, dann muss man halt auch mal zu jemandem Ja sagen. Und das bedeutet, dass man zu mehr als 10 anderen dann halt auch Nein sagt. Ihr kriegt halt jetzt nichts. Der Hotspot entsteht halt in München oder in Berlin oder sowas.
Ja, wir haben zwei Punkte angesprochen. Ich könnte Ihnen nicht mehr zustimmen. Der erste ist, man muss auch mal Ja und mal Nein sagen. Also hinzugehen und wirklich die Hotspots weiter zu stärken, macht eine Menge Sinn. Und der zweite Punkt ist, warum ist es so, dass die Bundesregierung sagt, wir wollen 100 neue Lehrstellen oder Lehrstühle einrichten und es sind gerade mal eine Handvoll eingerichtet worden bis heute? Das hat ja auch einen Grund. Ja. Der Grund ist im Prinzip darin, dass ich natürlich die richtigen Superstars oder die richtigen Guten mit unserem typischen Bezahl oder mit unserer Möglichkeit überhaupt nicht kriege, mit diesem W2, W3 Professoren, ich kenne mich da jetzt nicht so gut
aus. Das sind die Gehaltsklassen.
Die Gehaltsstufen, genau. Da kriegen sie natürlich keinen wirklichen tollen, aber wenn man hingehen würde und würde sagen, also wir weichen das auf, zum Beispiel, ich lasse den Professor auch sehr stark vielleicht ein Start-up mit Unternehmen, also halb bei Unternehmen arbeiten, halb lehren und sowas in der Richtung oder gebe ihm auch bestimmte Forschungsaufträge. Damit kann ich ja wirklich, das sind wirklich attraktive Themen, um auch genauso die großen Unternehmen mit den Forschungsthemen zu mischen. Dann kriege ich die richtigen. Aber diese Flexibilität, die müssen wir haben. Also auf der einen Seite etwas weniger flexibel sein, nämlich wirklich nur da zu investieren, wo auch schon die Hotspots sind. Und auf der anderen Seite auch mal die Gehaltsgefüge hingehen. Und ich habe auch noch einen dritten Punkt, den wir auch, glaube ich, besser machen können. Wir versuchen immer KI mit Informatik gleichzusetzen. Aber es gibt ja jede Menge andere Bereiche, Medizin, Industrie 4.0, Automobilbereich, Maschinenbau und auch in der BWL, selbst in Gesellschaftswissenschaften, dass man auch wirklich diese KI sehr viel breiter nimmt und aus dem Elfenbeinturm der Informatik rausholt.
Aber kann das denn funktionieren, wenn ich da auch noch kurz einhaken darf, ist das wirklich so? Natürlich ist die spielt die mehr eine Rolle als in der Informatik selbst, aber die sie dann anwenden und die Algorithmen programmieren, erdenken, pflegen, verbessern, dafür braucht es doch wieder Informatiker. Das wird ja ein Soziologe nicht können. Selbst wenn er mal einen Kurs bei Udacity gemacht hat oder sowas, dann oder in der Schule einen Programmierkurs, aber davon kann ich es ja nicht. Um das wirklich aufzubauen, muss ich es doch wirklich auch verstehen.
Ja, also was ich, vielleicht, das ist gut, dass ich es nochmal erklären kann. Also gerade bei jetzt Medizin, Industrie 4.0, Automobilbereich, vielleicht auch noch Maschinenbau, dass wir da in den Studiengängen auch bewusst das Thema KI mit implementiert, also in die Curriculums mit implementiert.
So.
Ist genau der Punkt. Und ich darf ja einige Firmen betreuen, die auch gerade in diesem Bereich sehr aktiv sind. Was wir gesehen haben, jetzt komme ich eher zu den Unternehmen, was der Riesenvorteil war für Unternehmen, die sich sehr konsequent um das Thema KI gekümmert haben. Und ich habe ein Unternehmen, was ich begleiten durfte, die im Versicherungswesen im Prinzip Schäden von Gutachten, also Gutachterschäden überprüfen, die sehr stark auf KI gesetzt haben, wirklich auch eine zwei Hände voll Spezialisten sich eingekauft haben aus verschiedenen Fachbereichen und denen es dann gelungen ist, ein Großteil dieser Gutachten nur durch künstliche Intelligenz und natürlich eine Menge Daten, kommt auch noch dazu, die man auch braucht, eine Menge Daten zu analysieren und dann im Prinzip den Menschen nur noch zur finalen Prüfung benötigt. Und diesen Vorteil, den man dadurch erzielt, den kann der Wettbewerb gar nicht mehr aufholen. Das hat jetzt erstmal nichts mit einer klassischen KI und Informatik zu tun. Das ist für mich ein Querschnittsbereich. Und da kommt die KI auch in die Unternehmen.
Ich habe, damit das kein reiner KI-Podcast jetzt wird, mir nochmal die Pressemitteilung des BDI, haben Sie ja schon eben gerade gesagt, Herr Berg, dass Sie auch Partner des Digitaltags sind, die Pressemitteilung des BDI dazu herausgesucht. Denen sind vor allen Dingen zwei Punkte wichtig. Und zwar einmal müssen jetzt, schreiben die Kollegen dort, nach den Ankündigungen des Mobilfunkgipfels schleunigst Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfacht und komplexe Verfahrensvorgaben reduziert werden. Also schon mal vormerken, Punkt 1, wir müssen gleich noch mal kurz über Mobilfunk in Deutschland reden. Punkt 2, und das macht mich auch ehrlich gesagt fast fassungslos, dass das immer und immer wieder in diesen Mitteilungen drinsteht, weil im Zweifel wir beide schon vor Jahren auf irgendwelchen Digitalmessen und Veranstaltungen genau darüber auch geredet haben, nämlich digitale Verwaltung als essentieller Baustein für die digitale Transformation. Das schreiben die Kollegen hier, allein durch die Registermodernisierung ließe sich 1 Milliarde Euro jährlich sparen. Also Punkt 2, digitale Verwaltung, warum geht es da eigentlich endlich nicht voran? So, jetzt kehren wir aber erstmal zu 1 zurück, und im Mobilfunk kennen Sie sich ja aus Ihrer alten beruflichen Historie auch sowieso besonders gut aus. Herr Berg, was ist das Schwierige daran, Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und komplexe Verfahrensvorgaben zu reduzieren?
Herr Knopp, genau gar nichts ist da schwierig dran. Wir machen es einfach nur nicht. Es ist fürchterlich komplex und kompliziert. Jeder Funkmast braucht im Schnitt 18 Monate Genehmigungszeit mit unglaublichen Aufwänden und so weiter. Dann gibt es auch das Bauverfahren. Ich meine, das Baurecht ist überall gleich, und die Mobilfunker setzen die sowieso immer die gleichen Tools ein. In Spanien zum Beispiel wird ex post überprüft. Das heißt, der wird erst gebaut, und wenn da was nicht in Ordnung ist, dann baurechtlich, dann wird das im Prinzip beanstandet, was übrigens in 0,5% der Fälle der Fall ist. Hier machen wir es vorher. Der andere Punkt ist natürlich, dass wir fürchterlich schwierig ist, einen Funkmast aufzustellen, weil die Bevölkerung auf der einen Seite laut nach 5G schreit, aber bitte ohne Masten. Das ist nochmal technisch sehr schwierig, um nicht zu sagen unmöglich.
Ja, das geht mir auch auf den Wecker. Ja.
Ja, genau.
Und aber wir brauchen Punkt. Tatsächlich ja mehr Masten dafür als für 4G. Ja. Das kommt ja noch dazu.
Ja, bei den hochbitratigen jetzt, also bei den 3,5 oder 3,6 Gigahertz Frequenzen, wenn wir nachher mal auf das 700 Megahertz oder auf das Band gehen, dann brauchen wir gar nicht mehr so viele. Dann haben wir zwar minimal schlechtere Leistungen, aber es ist immer noch deutlich besser als 4G. Aber das ist der Mobilfunk ist, und ganz nebenbei, der Staat hat gerade mal 6 Milliarden Euro bei der letzten Auktion eingenommen, beziehungsweise den Mobilfunkern weggenommen. Das hätte man auch smarter machen können. Also man hätte auch hingehen können und sagen, man hätte einzelne Bereiche auktionieren können und. Und dann, da ging es ja gar nicht darum, dass man das Geld rauszieht. Es geht auch darum, dass wir schnell die modernsten Technologien haben. Also ich fand das fand ich auch sehr merkwürdig.
Zweitens, digitale Verwaltung, ein fortgesetztes Trauerspiel?
Also ich weiß es nicht. Ich glaube, da spreche ich Ihnen aus der Seele. Ich habe noch nie ein ambitionsloseres Projekt gesehen als die Digitalisierung der Verwaltung.
Ja.
Ich kann das gar nicht glauben. Wir sind jetzt in Deutschland, glaube ich, die Deutschen sind in Europa drittletzter, laut dem letzten DESI-Index, also glaube ich auf Platz 23 oder noch ganz weit hinten. Das kann ja alles gar nicht wahr sein. Wie schwer uns da tun, welche behördlichen Themen, auch zwischen Bund und Länder, die Animositäten. Und es ist einfach ein einziges Trauerspiel. Ich hatte die Gelegenheit, das häufiger anzusprechen, auch bei dem Minister, auch bei Minister Seehofer letztens noch. Da können wir alle nicht mit zufrieden sein. Die Geschwindigkeit ist nicht akzeptabel.
Woran liegt es denn? Der Leidensdruck zu gering? Geht es uns zu gut? Ist der Föderalismus im Weg?
Also erstmal ist es ja ein Monopol, um es mal ganz brutal zu sagen.
Es gibt da keinen wirklichen Wettbewerb.
In der Natur der Sache. Also von daher mag der Druck vielleicht nicht ganz so hoch sein, als wenn ein Wettbewerber da stehen würde. Vielleicht kommt durch Corona jetzt ein bisschen Geschwindigkeit rein. Aber ich kann Ihnen ehrlich nicht sagen, woran das hängt. Es gibt jederzeit mit dem Finger auf den anderen. Jede Behörde, auch jedes Ministerium in Berlin hat seine eigenen Regeln. Dann müssen wir für alles immer eine Schriftformerfordernis haben. Das müsste dann auch mal wieder geregelt werden. Es gibt so viele Regeln und Vorschriften, die sich gegenseitig blockieren. Und es gibt keinen, der da mal wirklich diesen gordischen Knoten durchschlägt und sagt, jetzt ist Schluss. Ist aber auch beim Föderalismus nicht ganz so einfach. Weil der Föderalismus hat ja auch viele, viele Vorteile. Aber es ist in dem Fall wahrscheinlich eher ein Nachteil.
Ja, wollte ich nämlich gerade sagen, eigentlich gibt es doch hier einen gewissen, also es könnte doch einen gewissen Wettbewerb geben, wenn zum Beispiel Hessen oder Bayern es ganz toll machen und gerade Bayern findet es ja auch nicht so schlecht, etwas besser zu sein als die anderen Bundesländer und dann auch noch das regelmäßig auch darzustellen. Das ist ja sozusagen, gehört ja ein bisschen auch dazu, man kann doch hier Wettbewerb eigentlich haben. Also hat es nicht einen Anreiz für ein Bundesland zu sagen, ich mache das jetzt besser. Also innerhalb von Deutschland kann man ja auch dann gute Leute anlocken oder woanders weglocken.
Also in Teilen passiert das bestimmt, aber normalerweise, Sie wollen ja auch gerade mal, ich habe auch gerade einen Umzug hinter mir zwischen zwei Bundesländern, wenn der Austausch nicht funktioniert, der Daten, und wenn Sie alles wieder mitbringen müssen und was weiß ich, von der Geburtsurkunde bis zum, was ich nicht was, dann stellen Sie sich auch die Frage, was das soll. Aber da es ist, also Länderlösungen zu finden in Teilbereichen passieren auch gerade und da gibt es auch eine gewisse Bewegung, aber es geht ja vor allen Dingen um den Austausch der Daten, Austausch von Informationen, Vereinheitlichungen von Themen. Ich kann Ihnen nur mal raten, versuchen Sie mal online ein polizeiliches Führungszeugnis zu bestellen. Da hilft das Informatikstudium sehr. Das ist nämlich überhaupt nicht einfach.
Das sagte ich vorhin, man muss das immer studiert haben, um damit zu machen. Genau.
Wahrscheinlich daran, weil bei Ihnen da nichts eingetragen ist, Herr Berg.
Das ist wahrscheinlich. Ja, das ist Gott sei Dank so, aber nur die Beantragung mit Ihrem Personalausweis und maschinenlesbaren Geräten und was Sie da alles einrichten müssen. Viel Spaß, probieren Sie es mal.
Ja, vor allen Dingen brauche ich wahrscheinlich die Fähigkeiten, wenn ich das für Sie beantragen möchte und bekommen möchte.
Ja, da musst du vorher zu diesen Hackathon-Sitzungen gehen. Da kannst du den Herrn Berg dann ja auch noch treffen heute. Also mir ging noch was durch den Kopf. Lustigerweise, die Finanzämter bekommen das ja ganz gut hin, inzwischen Zugriff auf so ziemlich alle Daten zu haben, die man irgendwo aufhäuft. Also wo ein Wille ist, ist durchaus in Deutschland auch ein Weg. Lassen Sie uns an der Stelle nicht weiter über die Finanzämter reden. In der BDI-Pressemitteilung steht noch ein anderes Zitat. Digitale Verwaltung muss endlich zentral gesteuert und zur Chefsache werden. Was heißt denn das? Ist das jetzt dann doch der Ruf nach einem Digitalminister in der Bundesregierung, den wir halt immer noch nicht haben? Oder hilft das auch nichts?
Da habe ich meine Meinung übrigens total geändert. Ich war erst dagegen. Ich habe gesagt, digital ist in allen Bereichen. Das muss jeder machen, das muss jeder treiben. Aber ganz ehrlich, mir fehlt der Ansprechpartner. Also wenn ich hingehe und Digitalthemen diskutiere, muss ich ja gleichzeitig mit 3, 4, 5 Ministerien sprechen. Und wenn es einen Ansprechpartner gibt, der auch vor allen Dingen das Budget hat, wäre es für mich oder für uns deutlich leichter, die Themen auch durchzuziehen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ich glaube gar nicht, dass der jetzt von den Kompetenzen, weil die müssen ja alle abgeben. Aber ich glaube, dass ein Digitalministerium eine echte Unterstützung für die Wirtschaft wäre. Weil wir endlich mal einen Ansprechpartner haben, wo wir hingehen können und sagen, hilf uns doch bei diesem oder wo können wir helfen?
Darf ich da einen Gedanken da dran bringen, wenn Sie allen sagen, könnte das auch sein, dass ein Digitalminister eigentlich ein fusionierter Wirtschafts- und Forschungsminister, ich rede jetzt einfach mal ganz frei von der Leber weg, müsste der nicht im Grunde mehr oder weniger das sein? im Grunde, weil eben Wirtschaft heute vor allen Dingen auch ein technologisches Thema ist und weil eben gerade in den Bereichen Forschung und Anwendung beziehungsweise Industrie eben Hand in Hand gehen und weil genau solche Phänomene, wie Sie sie vorhin selbst sagten, dass eben für attraktive Stellen die Möglichkeit bestehen muss, dass Leute einen Teil ihrer Zeit in einem Unternehmen und einen anderen Teil ihrer Zeit in der Universität oder zumindest so verbringen möchten, dass sie Paper schreiben und auf Konferenzen präsentieren können.
Also das Thema Digitalministerium, es ist die Frage, wo es hängt. Ich glaube, dass es besser im Kanzleramt aufgehangen ist, weil da im Prinzip alle Stränge zusammenlaufen und man da auch im Prinzip Entscheidungen treffen kann. Und vor allen Dingen ist es wichtig, dass man auch eine gewisse Budgetverantwortung hat, weil Budget bedeutet auch gleichzeitig Macht.
Ob ihre aber Lösung, das hat man doch nicht im Kanzleramt. Frau Bär hat ja zum Beispiel kein Budget und keine Macht. Aber Herr Altmaier und Frau Karliczek, die können doch Geld verteilen und Forschungszentren fördern oder Unternehmen oder so.
Also ich rede von einem wirklichen Digitalministerium mit Verantwortung, mit eigenen Ressourcen, auch mit Bereichen, die bewusst in das Digitalministerium gezogen werden, aus dem Innenministerium, aus anderen Ministerien. Also ein vollwertiges Ministerium, nicht ein angehangen. Und das sollte sehr nah am Kanzleramt sein. Nicht im Kanzleramt, sondern sehr nah. Also ein eigenes Ressort würde ich davor nicht irgendwas zusammenziehen. Aber die Diskussion kann man dann führen, wenn wir durch die erste Tür gegangen sind und die Notwendigkeit eines Digitalministeriums erkannt hat.
Das ist Thema Digitalministerium ist ja in der deutschen Debatte jetzt auch schon seit bestimmt einem Jahrzehnt. Sie sagen ja selbst, Sie haben Ihre Meinung dazu geändert. Sehr lange haben sehr viele Fachleute in der Branche gesagt, ja, es ist wahrscheinlich doch besser, es kümmern sich alle um die Digitalisierung. Dieses Umdenken, hat das nicht letztlich, also nicht nur bei Ihnen, sondern auch insgesamt nicht auch schon wieder viel zu lange gedauert? Weil bis so ein Ministerium kommt, wird es ja sowieso auch mindestens die nächste Legislaturperiode werden.
Ja, also das mit dem zu lange dauern, das ist in der Tat so. Es ist eine, es ist alles wirklich zäh. Corona hat es ein bisschen beschleunigt. Das sieht man in den Umfragen auch. Aber auch jetzt selbst, um auf Corona mal zu kommen, diese Corona-Warn-App, die ja jetzt auch von verschiedenen Ministerien. Ja,
die hatten wir auch schon mal als Digitech-Podcast-Thema.
Das ist ja eigentlich ganz gut gelaufen. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich wirklich gut gelaufen.
Die Frage, ambivalent, ja. Herr Berg. Ne, diese Diskussionswellen, die es darum gab, waren natürlich wirklich im höchsten Maße heftig. Und wenn ich ganz ehrlich bin, sind wir auch ziemlich von den Ansagen von Apple und Google abhängig gewesen. Aber davon mal abgesehen, scheint es dann zu einem Erfolg zu werden, ja.
Was spannend ist, und vielleicht mal eine Sache dazu noch, das Thema Datenschutz hängt ja in Deutschland ganz, ganz hoch. Also die Leute können 12 Wochen beim Lockdown eingesperrt sein. Das kommt mal ganz raus, aber das Thema Datenschutz ist ganz hoch. Und dann stelle ich mir manchmal die Frage, und ich hatte es jetzt zufällig gesehen, jeder installiert sich WhatsApp auf seinem Handy und hat dann bei der Corona-Warn-App Datenschutzfragen. Das ist ja so, als wenn Sie in einem brennenden Haus sitzen und jemandem das Rauchen verbieten. Das ist ja völlig Blödsinn. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen, aber es sind wirklich Dinge, die verstehe ich in Deutschland nicht. Ich verstehe sie wirklich nicht mehr.
Herr Berg, jetzt ist die Digitalpolitik ja gerade heute vielleicht noch viel politischer oder viel rauer mit Blick außerhalb von Deutschlands raus, als sie in den vergangenen 10 oder 20 Jahren gewesen ist. Es gibt einen, haben wir hier auch schon ein paar Mal thematisiert im Podcast und auch in der Zeitung, eine auch technologische Auseinandersetzung zwischen den USA und China, die sich zuspitzt, deren Ende auch nicht absehbar ist. Und es gibt eine Diskussion in Deutschland und in Europa, ob man hier mehr Souveränität braucht, mehr Digitale. Das bedeutet nicht Autarkie und auch nicht, dass man irgendwelche Unternehmen erstmal ausschließt von irgendwoher grundsätzlich, sondern dass man mehr eigene Fähigkeiten und eigenes Wissen hat und sich vielleicht etwas weniger potenziell angreifbar oder erpressbar macht als in der Vergangenheit. Und ich möchte zwei Themen da gerne noch mit Ihnen besprechen und um Ihre Meinung bitten. Das erste ist, jetzt wurde gerade die Cloud-Initiative Gaia-X gestartet, auch auf einem über Deutschland hinausgehenden Level. Wie finden Sie die denn?
Also ich finde, Sie haben es gerade genau richtig gesagt, wir wollen keine Autarkie, wir wollen aber auch nicht komplett abhängig sein. Es muss ein Zwischenthema geben. Und die Grundidee von Gaia-X finde ich ganz hervorragend, dass man im Prinzip hingeht, auch eigene Standards definiert, die auch für Europa gelten und wer mit diesen Standards mitspielt, darf dann gerne auch teilnehmen. Und was auch richtig ist, das hatten Sie gerade in Ihrer Frage erwähnt, man sollte auf jeden Fall keinen ausschließen. Es gibt überhaupt keinen Grund, ein amerikanisches, chinesisches Unternehmen auszuschließen, wenn sie sich 100% an die Regeln halten. Wenn sie sich nicht an die Regeln halten, dann haben sie halt Pech gehabt. Aber diese Logik, diese Gaia-X-Logik, auch mit Open-Source-Komponenten, aber auch mit ganz klaren Regeln dazu, die halte ich für sehr vernünftig und die unterstützen wir sehr.
Können Sie da nochmal bei den Regeln ein bisschen expliziter werden, dass das auch nochmal die Leute genau wissen, was da eigentlich, um welche Standards es da geht, die da festgelegt werden sollen?
Also ich nehme mal ein Beispiel bei den Cloud-Lösungen. Die sogenannten Hyperscaler, die natürlich, also die großen Cloud-Anbieter wie eine Microsoft, wie eine Amazon Web Service und so weiter und eine Google, die natürlich nach gewissen Regeln arbeiten. Und wenn es jetzt zum Beispiel so wäre, wie es jetzt auch teilweise in den USA von dem jetzigen Präsidenten durchaus mal durchgezogen wurde, dass er sagt, okay, mich ärgert ein Land, ich schalte jetzt einfach mal irgendwelche Updates aus, wie es mal mit Adobe passiert ist, ich glaube, es war in Mexiko, dann kann man ja im Prinzip eine ganze Wirtschaft lahmlegen. Und wenn man die Definition so aufbaut, dass man sagt, okay, es gibt ein unabhängiges, es gibt also die gleiche Logik, aber man kann im Prinzip, selbst wenn keine Updates aufgespielt werden, den Status quo erhalten und weiterarbeiten, dann macht man sich nicht abhängig von diesen Entscheidungen. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was ich unter anderem auch bei Gaia X sehe, dass man im Prinzip sich ein Netz aufbaut, wo jederzeit, selbst wenn irgendeiner entscheidet, ich möchte jetzt da zugreifen, was er da nicht kann aus ausländischen Staaten, oder jemand sagt, ich möchte jetzt, dass sofort alle Updates ausgeschaltet werden und die Software oder die Technologie nicht mehr funktioniert, das muss verhindert werden. Und dann darauf aufbauend natürlich eigene Lösungen zu entwickeln. Zweiter wichtiger Punkt ist, dass wir in Deutschland und Europa uns auch bestimmte Kompetenzen massiv ausbauen. Die haben wir ja zum großen Teil auch, die ausbauen, die auch selber nutzen, um es ein bisschen neutraler hinzubekommen. Das ist für mich eine Souveränität, das ist für mich keine Autarkie.
Und dazu zählt auch, dass eben, was ja auch heute schon der Fall ist, die Unternehmen zum Beispiel, die Sie schon genannt haben, Amazon, Microsoft, ja auch viele Datenzentren in Europa betreiben und auch viel Personal hier eingestellt haben. Also sozusagen, die bauen ja in einem gewissen Sinne auch Selbstwissen und Fähigkeiten hier auf.
Genau, und die haben auch alle ein großes Interesse daran, genau diese Neutralität auch zu zeigen, auch in Europa. Die wollen ja genau das zeigen. Microsoft hat ja auch gegen den amerikanischen Staat geklagt, als die Daten herausgeben sollten. Also es gibt da ja durchaus auch wirklich einen Weg, einen Schritt in die richtige Richtung. Und das sollte man einfach auch mit berücksichtigen.
Werden die sich Ihrer Ansicht nach darauf einlassen, aber dass man, das ist ja eine Klage, die heute manchmal geführt wird, dass man im Cloud-Bereich seine Daten wirklich leicht von einem zum anderen Anbieter komplett mitnehmen kann?
Ja, das ist natürlich in der Natur des Geschäftsmodells, eine gewisse Stickiness zu haben.
Ja.
Das macht man nicht gerne. Aber wenn es zum Beispiel Teil einer europäischen Grundordnung oder Ordnung ist, dann muss es ja halt so sein. Dann ist es halt für jeden so. Aber auf eine Freiwilligkeit sollten wir da nicht hoffen.
Okay. Das zweite Thema, auch das ist eines, was jetzt gerade wieder aktuell geworden ist und wahrscheinlich auch noch wird in den nächsten Wochen, ist die Frage, Stichwort Huawei. Wir haben vorhin ja schon mal über den Mobilfunk gesprochen. Wie ist Ihre Ansicht? Sollte Deutschland Huawei vom Ausbau des 5G-Netzes ausschließen? Kann es das überhaupt oder nicht?
Also neben all den ganzen wirtschaftlichen, kaufmännischen Effekten, die wir da jetzt haben, die Telekom und andere haben es ja vorgerechnet. Wir haben genau 5 Anbieter weltweit. Davon sind 2 chinesisch, 1 Asiate noch und 2 Europäer, die bei dem Thema 5G mitspielen können. Diese 5 Anbieter, wenn wir da, und das ist das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, wenn diese Anbieter sich ganz klar an Regeln halten, ganz klar auch ihren Source Code offenlegen, beziehungsweise die Möglichkeit haben, über BSI oder andere Neutrale zu prüfen, was damit passiert, dann würde ich niemanden ausschließen. Aber wenn es nicht passiert, und ich würde mich vor allen Dingen etwas unabhängiger machen, ich würde nie an eine Single Source gehen, ich würde immer auf mehrere gehen wollen, das ist allein schon aus kaufmännischen Gründen wichtig, aber da bewusst 1, 2 oder 3 auszuschließen, dagegen würde ich mich stellen.
Huawei sagt ja, sie lassen hier ihren Quellcode, also legen ihn offen, dem BSI und anderen Behörden, und auch die Teile kann sich die Telekom angucken. Unsere Leute, die das, mit unseren meine ich die Behörden in Deutschland und auch die Unternehmen, die das machen, die sind aber auch fähig, die dann Schwachstellen zu finden, oder?
Also das ist mit Sicherheit keine einfache Sache, aber man kann natürlich, es gibt natürlich Möglichkeiten zu sehen, was geht raus, was geht rein aus diesen Systemen. Man kann sich die Programmierung anschauen. hundertprozentigen Schutz, glaube ich, ist es nicht. Aber es ist mit Sicherheit schon mal ein Mittel, um zu sehen, was passiert eigentlich da, was spielen die alles. Ähnlich wie der Corona-App, wo ja auch der Source-Code offengelegt wurde, wo jeder nachschauen konnte, natürlich wesentlich einfacher. Man kann natürlich viel nachschauen. Ich würde es nicht als hundertprozentige Sicherheit sehen, weil jedes Update muss ja auch geprüft werden. Bei jedem Update kann ich ja was einspielen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Und man kann ja auch noch was machen. Man kann ja auch sagen, sollte es Vergehen geben, wie hoch die Strafen sind. Man kann die Strafen ja extrem hoch setzen. Und dann auch, was auch dann wirklich das Unternehmen gefährden würde. Also es gibt schon Möglichkeiten, da massiv einzugreifen.
Vielen Dank, Achim Berg, ja? Präsident des Digitalverbands Bitkom, heute im Digitech-Podcast der FAZ zum Digitaltag. Nach der Premiere wird der Digitaltag jährlich stattfinden. Das ist eine gute Sache. Und nach dem Premierentag wird es weiterhin www.digitaltag.eu geben, wo man sich informieren kann rund um das, was da so passiert ist und passieren wird. Es gibt auch einen Preis für digitales Miteinander. Erfährt man da auch noch Diverses zu. Danke für die Zeit, lieber Herr Berg. Alex, an dich auch und natürlich ganz besonders an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Diese Folge eine besondere Folge, weil eine ganz aktuelle, die aber in die nächsten Wochen hineinträgt. Wollen wir hoffen, dass es vielleicht doch alsbald auch mal einen Digitalminister in Deutschland gibt. Und wenn ich mir diese persönliche Bemerkung noch erlauben darf, die dann etwas mehr Impact hat als die Digitalministerien in den Bundesländern. Aber dazu kann man mit Herrn Berg dann vielleicht noch mal ein andermal telefonieren. Wenn Sie laufend über Digitalisierung informiert sein wollen, empfehle ich Ihnen unsere namensgleiche Digitech-App, die Sie in den App-Stores der eben schon erwähnten Unternehmen Apple und Google zum Download finden. Vielen Dank, bis bald. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao.